Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Innovation Night hier im Competence Center Rheintal. Wir haben heute ein kleines Jubiläum, es ist die 40. Innovation Night. Im 16. Jahr sind wir mittlerweile und die vielen Besucher zeigen, dass wir, glaube ich, wirklich wieder vor einem spannenden Vortrag stehen und es sicherlich einiges zu diskutieren und anschließend auch zum Vergnügen am Buffet und bei den Getränken gibt. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich natürlich wieder von den Veranstaltern der Innovation Night. Das ist zum einen die Prisma Unternehmensgruppe, die Fachhochschule Vorarlberg, die Wirtschaftsstandortgesellschaft, die Vorarlberger Nachrichten und wir als Industriellenvereinigung. Wir dürfen Sie sehr herzlich begrüßen. Ich werde die Begrüßung hier heute sehr kurz halten. Es sind einige politische Vertreter auch unter uns. Das freut uns sehr. Persönlich begrüßen möchte ich aber natürlich unseren heutigen Referenten. Herzlich willkommen in Vorarlberg, Dr. Rashish Tiwari. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns, frugale Innovationen. Vielen von Ihnen vielleicht noch weniger ein Begriff. Mir ist es am Anfang auch so gegangen, dass ich nicht genau gewusst habe, was ich mir darunter vorstellen kann. In der Recherche hat mir die Erklärung gut gefallen. Entwickler, Techniker stellen Produkte so her, dass sie möglichst einfach, möglichst auf den Nutzen, auf die Funktion für den Kunden maßgeschneidert ist. Auf relativ wenige Funktionen eigentlich. Und dadurch auch öfters, aber nicht immer, auch dementsprechend günstiger ist. Sehr spannendes Thema. Eine Zahl ist mir auch in der Vorrecherche in den Sinn gekommen. Frugale Innovationen haben natürlich ein großes Potenzial, sowohl bei uns in Europa, in einigen Nischen, aber auch global und weltweit, wenn man nur bedenkt, dass jüngsten Prognosen zufolge im Jahr 2030 die Anzahl der Personen in der Mittelschicht, der sogenannten Mittelschicht, sich verdreifachen wird. Knapp 4,8 Milliarden, heißt es in dieser Studie, werden in der Mittelschicht sein. Und das ist natürlich ein großer Absatzmarkt insgesamt. Aber natürlich wird es spannend, ob auch frugale Innovationen, welche Rolle die dort spielen können. Vom Ablauf her, eine Dreiviertelstunde ist ausgemacht, dass Dr. Tiwari einen Vortrag hält, dann gibt es die Möglichkeit für Fragen und anschließend haben wir wieder ein Buffet mit Getränken vorbereitet, Zur Person, Herr Dr. Tiwari leitet das Forschungsprogramm Global Innovation an der Technischen Universität in Hamburg, am Institut für Technologie und Innovationsmanagement. Er ist unter anderem auch in einem Beraterkreis des Deutschen Ministeriums für Bildung und Forschung und dort auch vor allem mit dem Thema neue globale Innovationspfade mit diesem Thema betraut. Forschungsschwerpunkte wenig überraschend. Auf der einen Seite das Thema Globalisierung insgesamt und auf der anderen Seite Innovationslandschaft oder Innovationsmanagement mit dem Schwerpunkt natürlich der frugalen Innovationen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und ich darf Sie auf die Bühne bitten.
Vielen Dank auch aus meiner Seite und einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr auch, dass ich heute Abend bei Ihnen bei diesem Jubiläum auch zum 40. Jubiläum so zu einem runden Geburtstag dabei sein darf, hier auftreten darf und mit Ihnen über ein Thema sprechen darf, das mir natürlich sehr am Herzen liegt. Ich beschäftige mich mit diesem Thema seit längerem und wenn ich zu einer solchen Veranstaltung komme, freue ich mich natürlich sehr auf die Diskussion, weil man immer wieder auch gewisse Fragestellungen mitnehmen kann. Das ist ein sehr junges Forschungsfeld und wir profitieren auch in unserer Forschung sehr davon, wenn wir mit Ihnen reden, wenn wir aus der Praxis gewisse Fragestellungen mitnehmen dürfen. Insofern auch für mich ein Vergnügen. Ohnehin auch, ich bin eigentlich zum ersten Mal in dieser Region und freue mich sehr, hier zu sein. Wenn Sie Fragen haben, bitte jederzeit, falls irgendwas nicht klar ist oder wenn Sie irgendwelche Kommentare haben oder eine Anmerkung haben, können Sie sich gerne melden, jederzeit. Also das Thema heute ist weniger mehr mit einem Fragezeichen versehen. Wir sind auch, wie gesagt, eher am Start eines Phänomens, Da wissen wir noch nicht, wie das sich entwickelt. Sie haben noch erwähnt, es wird die Mittelschicht zunehmen. Dann ist natürlich eine spannende Frage, was passiert, wenn Leute mehr und mehr verfügbares Einkommen haben. Mit zunehmendem Einkommen wird dann das Thema, das Phänomen frugaler Innovation wieder verschwinden. Oder nicht? Das untersuchen wir. Und ich habe natürlich gewisse Meinungen dazu, die ich auch dann gerne vortragen werde. Und dann ist sehr eng damit verbunden das Thema frugale Innovationen und ob frugale Innovationen bzw. sogar wie frugale Innovationen die Welt verändern. Zu meiner Person haben Sie ja netterweise schon mal was gesagt. Ich gehe dann nicht auf die Einzelheiten ein, aber vielleicht so mal Spannendes. Wir haben im Moment ein Projekt laufen, das vom Bundesministerium, vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, heißt Potenziale frugaler Innovationen, denn das BMBF ist in einer anderen Studie zu dem Schluss gekommen, dass längerfristig das Thema frugale Innovationen für Europa und für Deutschland auf jeden Fall wichtig wird. Und hier in diesem Projekt sollten wir untersuchen, wie das mittelfristig aussehen könnte. So viel zu dem Thema. Wir haben übrigens auch dann ein Center for Frugal Innovation gegründet an der Technischen Universität Hamburg und organisieren auch selber regelmäßig Symposien und andere Veranstaltungen, beraten auch Unternehmen bzw. auch Regierungsorganisationen. So, ich glaube, der Präsenter war noch nicht an. So, die Agenda für heute. Im Prinzip will ich vier Fragestellungen mit Ihnen besprechen. Dabei geht es darum, warum ist weniger mehr, wann ist weniger mehr und dann, was sind frugale Innovationen, was verstehen wir denn darunter und verändern Sie die Welt? Das Bild kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor. Können Sie sich vorstellen, was passiert heutzutage? Das ist die Zeit der Digitalisierung, aber auch des elektronischen Mülls. Wir produzieren so viel, es werden Bedürfnisse erzeugt und weil die Produkte, der Produktlebenszyklus immer kürzer wird, dann sind wir als Konsumenten, aber auch als Unternehmen irgendwie darauf angewiesen, immer wieder neuere Produkte zu kaufen. Und das alte Produkt ist schon in 2 Jahren, in 6 Monaten sogar nicht mehr modern, nicht mehr gut genug. Und ist das eigentlich auf längere Sicht auch vertretbar? Ist das überhaupt machbar? Es geht mir dabei auch gar nicht darum, irgendwas Bestimmtes zu predigen. Ich bin ja nur ein Forscher. Ich forsche gewisse Sachen. Kann das gut gehen? Kann das nicht gut gehen? Und unter welchen Umständen? Dann, ich habe mir heute den Spaß erlaubt, mal in Google nachzuschauen, wie oft der Begriff weniger ist mehr vorkommt. Ich war ziemlich überrascht. Wir haben über 2 Millionen Treffer auf Deutsch und auf Englisch sogar knapp 20 Millionen Treffer. Das heißt, das Thema bewegt die Leute schon. Und der Begriff entstammt eigentlich dem englischen Dichter Robert Browning, der wahrscheinlich, mutmaßlich 1855 diesen Satz so geschrieben hat oder erfunden hat. Und in letzter Zeit wird das zunehmend wichtiger. Im Oktober 2015 hat der Spiegel Wissen ein ganzes Sonderheft zu dem Thema publiziert. Es gibt Bücher zu dem Thema, weniger ist mehr, aber auch im englischen Sprachraum. Seit Januar hat der WDR und der Deutschlandfunk in Deutschland auch ausführlich zu diesem Thema berichtet, so eigene Sendungen dazu ausgetragen. Und also das ist die eine Seite. Wir sehen, weniger ist mehr, das wird wichtiger. Aber was ist das denn genau? Haben Sie von der Mars-Mission Indiens was gehört? Gibt es jemanden, der das mitbekommen hat? Kein Mensch? Okay, das ist umso spannender. Also, hier die Überschrift. Indien fliegt unschlagbar günstig zum Mars. Das war 2013. Indien hat eine Mars-Mission gestartet. Und diese Mars-Mission hat weniger gekostet als ein normales Boeing-Flugzeug. Insgesamt nur 64 oder 62 Millionen Dollar hat die ganze Mars-Mission gekostet. Und die Rakete ist immer noch im All und kreist um den Mars herum. Und wenn Sie das sehen würden, hier sehen Sie, wie das mit Indien war. Also das waren 74 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu andere vergleichbare Projekte aus dem Ausland. Und wenn Sie das vielleicht auch vergleichen, wie viel die Dreharbeiten für einen Science-Fiction-Film kosten könnten, dann sehen Sie hier, der Film Avatar war bei 261 Millionen. Und das ist ein Beispiel von frugalem Engineering. Da hat man sich auch sehr, sehr stark konzentriert darauf, was man erreichen will. Da waren gewisse Funktionen im Vordergrund. Das war keine Mission, die 200 Objectives gleich hätte erfüllen sollen. Da waren ganz klar definiert, diese fünf Sachen wollen wir erreichen. Die Obergrenze bei Kosten ist vorgegeben und das muss irgendwie erreicht werden. Und das hat man geschafft mit diesen Prinzipien, dass man Target Costing ansetzt, dass man sagt, wir haben nur die und die viel Mittel zur Verfügung. Es wird Sie wahrscheinlich überraschen. Der jährliche Haushalt der indischen Raumfahrtsorganisation ist weniger, als was die NASA pro Jahr für Miete zahlt. Als Raummiete Jahr für Jahr. Und damit ist Indien ziemlich erfolgreich. Und das ist kein Programm, das einfach nur ein Prestigeprojekt wäre. Man hat damit auch geschafft, zum Beispiel in ländliche Regionen Indiens Zugang zu Bibliotheken und zu Literatur zu ermöglichen, sodass Studenten, sodass auch Schüler Zugriff haben, auch Wissen. Oder ein weiteres Beispiel. Eine Klinik in Indien, die Herzoperationen für weniger als 1.400 Euro anbietet. Ziemlich erfolgreich. Also die Erfolgsquote liegt sogar ein kleines Stück höher als in den Industrienationen. Es gibt sehr, sehr gut gebildete Ärzte, die sind zum Teil ja auch im Ausland gebildet worden, sind zurückgegangen nach Indien. Und dann hat man wiederum gesagt, im Sinne weniger ist mehr, sehr stark fokussiert, was wollen wir erreichen, was muss auf jeden Fall gewährleistet sein und alles andere lassen wir weg. Da sind Prinzipien der Massenproduktion angewendet worden. Da ist sichergestellt worden, dass der Arzt tatsächlich nur für die Operation kommt und so wie in einer Massenfertigung also seine Sachen macht und wo eine ärztliche Expertise nicht gebraucht wird, das wird von jemandem anderen übernommen. Der Arzt soll pro Tag, wenn es hochkommt, vielleicht auf 8 Operationen. Und diese Zahl ermöglicht es dann auch, die Expertise weiter zu entwickeln. Und es gibt in Indien mittlerweile auch der sogenannte Medical Tourism. Viele Leute gehen nicht nur aus Ländern wie Afghanistan oder aus dem Mittleren Osten, sondern aus Kanada und aus Großbritannien nach Indien, um sich behandeln zu lassen. Kennen Sie den Film, ich glaube, Hotel Marigold? Ja, da ging es ja ein bisschen um dieses Thema, dass die National Health Agency in London Leute nach Indien schickt für gewisse Operationen. Hier ein paar Beispiele, damit Sie sich vielleicht auch ein Bild machen können von frugalen Innovationen aus unterschiedlichen Bereichen. Hier oben ist zum Beispiel etwas, das ist eine eine Maschine, die Stimmen zählt. Die wird angesetzt, also die sogenannte Electronic Voting Machine. Das heißt, bei Nationalwahlen oder Kommunalwahlen wird die Maschine eingesetzt. Man darf den Kandidaten per Knopfdruck wählen. Und das Besondere an dieser Maschine ist, das ist ein Beispiel, wie frugale Innovationen auch mit Low-Tech funktionieren. Es gibt High-Tech, es gibt Low-Tech. Und bei dieser Low-Tech-Maschine, da ist die Software eingebrannt auf der Maschine. Die hat keinen Internetzugang. Insofern die Gefahr der Manipulation durch das Internet entfällt auch komplett. Sie ist batteriegetrieben, insofern kann sie auch in Indien in ländlichen Gebieten eingesetzt werden. Sie kann nur gewisse Funktionen, sie kann addieren, sie kann gewisse Gruppen bilden, aber sie kann nicht 100 Funktionen erfüllen. Aber die Maschine kostet insgesamt weniger als 100 Euro, so knapp 7.000 Rupien. Das hat zwei Effekte. Indien hat es geschafft, mit knapp 2 Milliarden Dollar flächendeckend die Maschine einzusetzen. Ein vergleichbares Programm in den USA kommt auf knapp 20 Milliarden. Also ein Unterschied vom Zehnfachen. Qualitätsbeschwerden gibt es so nicht. Und was besonders interessant ist und weil auch wiederum Sinn macht, das ist, für jede Wahl in Indien hätte man ansonsten 10.000 Bäume fällen müssen. So viel Papier spart man dann auch. Und das wird exportiert von Indien aus in andere Entwicklungsländer. Dann das bekanntere Beispiel, das ist ein Elektrokardiogramm von General Electric, wird genannt Mach-E, also Mach-Indien, ist schon in dritter Generation. Zunächst war das Mach 400, dann Mach 800 und jetzt Mach-I. Das Besondere an dem Mach-I ist, dieses Elektrokardiogramm ist qualitätsmäßig genauso gut wie ein Standardprodukt, aber das hat einen gewaltigen Preisunterschied. In den USA kostet ein normales Gerät 10.000 Dollar. Dieses Gerät kostet mittlerweile 500 Dollar. Das wurde entwickelt, sodass man auch in ländlichen Regionen die ärztliche Versorgung verbessern kann. Ist batteriegetrieben, hat dieselbe Software, denselben Algorithmus wie das normale EKG, ist aber mobil einsetzbar, ist viel kleiner und funktioniert genauso gut. Aber fokussiert auf gewisse Funktionen. Es kann nicht alles machen. Gewisse Funktionen kann es sehr, sehr gut machen. Andere Sachen, da gibt es gar keinen Anspruch, die machen zu wollen. Und dieses Produkt können Sie mittlerweile in Europa kaufen. Das Produkt ist in Deutschland zugelassen, in Frankreich zugelassen. Ich nehme mal an, das ist auch hier in Österreich zugelassen. Und wer ist dann der typische Kunde für dieses Produkt? Das sind zum Beispiel Notärzte, die das bisher nicht hatten. Da ist ein ganz neuer Markt, ein ganz neues Marktsegment erschlossen worden, weil dieses Produkt ansonsten gar nicht zu Einsatz gekommen wäre. Insofern, also es gibt unterschiedlichste Beispiele. Oder hier ein Geldautomat, der in ländlichen Gebieten zum Einsatz kommt und auch solargetrieben arbeitet. Bedarf also keinem Strom, keinen zusätzlichen Strom und kann ohne Klimaanlage auskommen. Zwischen 0 Grad und 50 Grad braucht es keine Klimaanlage. Und die Nutzungskosten sind insgesamt um die 50% geringer. Sehr, sehr unterschiedliche Beispiele. So ein Wasserfilter, der ohne Strom auskommt, eine Waschmaschine, die ohne fließendes Leitungswasser auskommt. Produkte müssen auch so kreiert sein, dass sie auch mit Stromunterbrechungen klarkommen können. Und vielleicht als nächstes Beispiel sehen Sie hier ein Smartphone von der Firma Micromax. Herrn was bei Apple abgekupfert. Die Werbung von Apple haben sie dann sozusagen sehr kreativ missbraucht. iPhone 4S. Und dann haben sie gesagt, I can afford this phone for sure. Also es geht um das Thema Affordabilität, um die Erschwinglichkeit von Produkten. Bei der Gewährleistung sehr guter Qualität, aber gleichzeitig auch erschwinglich. Und diese Firma ist mittlerweile, ich nehme mal an, keiner von Ihnen hat den Namen jemals gehört, Micromax, ist nicht bekannt. Aber dieses Unternehmen ist gerade 8 Jahre alt und der 9. größte Produzent von Smartphones mit sehr vielen Marktanteilen, nicht nur in Indien, aber auch in Südamerika, in Afrika und in anderen Ländern Asiens. Weil man eine gewisse Kundenschicht erreicht, die auch nicht abgespeist werden will mit alten Technologien, mit alten Produkten. Man will was Neues haben, man will auch den Stand der Dinge haben, aber kann oder will nicht so viel Geld zahlen. Und dann brauchen wir Produkte, die sehr hohe Qualität bei Konzentration auf das Wichtigste ermöglichen. Wenn Sie so ein Telefon haben, was da einem auffällt, ich habe das mal probehalber gekauft, wenn Sie so ein normales Phone haben, Ihr Smartphone kann 100 Sprachen, es kann Arabisch, Chinesisch, Französisch, alle möglichen Sprachen. Sie zahlen aber dafür gleich mit, auch wenn Sie die allermeisten Sprachen ja nie nutzen werden. Diese ganze Softwareentwicklung, diese ganze Übersetzung muss jeder Mensch ja mitfinanzieren. Die Speicherkapazität nimmt zu, etc. Also all diese, jedes zusätzliche Feature kostet etwas. Und so ein Phone, wenn das in Nordindien verkauft wird, dann kann es Hindi und Englisch, aber kann keine weiteren Sprachen. Man hat sich diese Kosten erspart, weil man weiß, von Anfang an weiß, es braucht kein Kunde diese Funktion. Aber wenn Sie so ein Samsung oder ein Apple-Phone gekauft hätten, ist genau dasselbe Produkt, was Sie überall auf der Welt verkaufen. Also wieder das Thema weniger ist mehr für den indischen Kunden, ist das weniger eigentlich mehr. Er hat mehr davon. Und was können Sie mit so einem Produkt erreichen? Hier habe ich zwar Beispiele aus Indien, aber das gilt natürlich auch für andere Schwellenländer oder Entwicklungsländer. Wir sehen, es gibt einen großen Bedarf. Hier in dieser Tabelle sehen Sie, was nach der letzten Volkszählung identifiziert worden ist. Wie ist die Vermögensstruktur in Indien bei gewissen Sachen? Und wenn Sie hier sehen, zum Beispiel haben 47% der indischen Haushalte einen Fernseher. Oder nur 9% haben einen Computer bzw. Laptop. Telefon oder Autos oder Zweiräder. Das heißt, es besteht eine große Nachfrage, ein großes Potenzial. Es gibt viele Leute, diese Sie haben ja erwähnt, die Mittelschicht, die größer wird, die Aspirationen hat, die Produkte kaufen will, die konsumieren will und auf Produkte wartet, die sie es sich leisten kann und die gleichzeitig gute Qualität haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei frugalen Innovationen. Die Nachfrage von Kunden in Schwellenländern. Das ist ja auch bisher eigentlich die dominante Logik. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, wenn man sich anschaut, womit werden frugale Innovationen bisher in Verbindung gebracht. Das sind dann in aller Regel Schwellenländer, Entwicklungsländer. Aber es bleibt nicht dabei. Und das ist mein Anliegen heute hier auch. Oder mit ein Anliegen von mir. Dann kommen wir zu dem Thema globale Bedeutung. Was bedeutet es denn? Ja, die frugalen Innovationen gibt es in Schwellenländern, aber gleichzeitig, die bleiben nicht nur dort konzentriert. Wir haben gesehen, ich habe vorhin das Beispiel erwähnt von dem Mac-E. Mac-E und andere vergleichbare Produkte werden von GE jetzt von Indien aus exportiert in andere Länder. Sie sehen hier, die FAZ hat vor einiger Zeit berichtet, gemacht für Indien, verkauft in Europa. Also die Produkte kommen dann aus solcher Entwicklung auch zunehmend Richtung Europa. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung, Sie sehen hier, das war eine Studie, ich meine, vom VDMA. Maschinenbau, besser nicht mehr ganz so gut. Manchmal sind Produkte so gut, dass sie keinen Absatz finden können, weil sie in Schwellenländern, weil sie die Bedürfnisse übererfüllen. Diese Funktionen braucht man eigentlich gar nicht. Und ich habe nachher, glaube ich, irgendwo auch einen Screenshot. Es geht um darum, dass die deutsche Baumaschinenindustrie darüber beklagt, die Produkte seien zu gut für den Weltmarkt. Die gewinnen zwar regelmäßig Innovationspreise, aber keine Bestellungen. Ja, also deutsche Baumaschinen zu gut für den Weltmarkt. Dann sehen wir, also auf der einen Seite bedarf man oder braucht man selber gute Produkte, weil die Konkurrenz kommt aus Schwellenländern. Auf der anderen Seite sind die eigenen Produkte manchmal gar nicht in der Lage, dort zu konkurrieren. Dann sehen wir hier auch, es gibt Entwicklungen wie Share Economy. Es gibt eine zunehmende Konsumskepsis in Europa, in Industrienationen. Ich werde darauf ja später noch gesondert eingehen, aber wir sehen hier zunehmend Entwicklungen wie, dass man Autos teilt und ich habe heute gelesen, es gibt auch Job-Sharing, das wusste ich nicht, aber es gibt sogenannte Job-Partner suchen, dass man gar nicht den Anspruch hat, gar nicht will, dass man vollzeitig so arbeitet und seinen Job mit jemandem teilt. Also das sind Entwicklungen auch innerhalb von Europa. Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, also solche Bücher, solche Publikationen erscheinen zunehmend. Es gibt Leute, die, auch gerade junge Leute, die sich nicht darüber definieren wollen, welche Statussymbole sie besitzen. Viele Leute, Autohersteller haben zunehmend ein Problem in Frankreich, in Deutschland, dass junge Leute gar keine Autos kaufen wollen. Sie wollen einfach mobil sein. Diese Funktion, diese Nutzen will man zwar natürlich haben, aber den kann man auch anders erreichen als allein durch den Besitz eines Autos. Insofern haben wir auch hier gewisse Entwicklungen, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. Ach, bevor ich das vergesse, vielleicht auch hier. Und es gibt auch globale Probleme. Viele Länder durch den Wandel im Lebensstil, auch so ärmere Länder, die haben zunehmend mit Problemen zu kämpfen, die eigentlich eher in reichen Gesellschaften früher zu beobachten gewesen sind, so Diabetes und andere Sachen. Viele solche Fälle. Über China sagt man, China sei früher älter geworden, bevor es reicher geworden wäre oder reich geworden wäre. Das heißt, diese ganzen Probleme einer alternden Gesellschaft kommen auf China zu, bevor China überhaupt so reich geworden wäre, dass es damit klarkommt. Insofern sehen wir einen Bedarf an frugalen Lösungen, an Lösungen, die maßgeschneidert sind, auf ihre Kernfunktionen, wo Ressourcen nicht verschwendet werden. Und wenn wir uns die Relevanz für Industrienationen anschauen, ich würde sagen, es gibt vier Trends in Industrienationen. Einmal beobachten wir zunehmende finanzielle Engpässe. Gerade heute Morgen ging ein Bericht durch die Presse, die internationale Arbeitsorganisation, die ILO, hätte in einer Studie mitgeteilt oder herausgefunden, dass die Armutsgefahr in Europa zunimmt. Ich glaube, für Deutschland wird das irgendwie auf 17% geschätzt im Moment, die Armutsrate. Das ist natürlich auch eine relative Armutsgrenze, aber trotzdem auch, selbst wenn Sie sich anschauen, wo liegt die absolute Armutsgrenze, auch dann können wir beobachten, es gibt viele Konsumenten in Europa und auch zunehmend viele Konsumenten in Europa in gewissen Ländern, die sich ganz teure Produkte auch gar nicht so leisten können. Einzelhändler wie Unilever berichten auch davon, dass in Spanien und Griechenland es kaum Kunden gibt, die eine Packung Waschmittel für 7 Euro am Stück kaufen können. Die müssen zurückgreifen auf kleinere Lösungen, die man früher in Ländern wie Indien oder Indonesien verkauft hat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, durch die zunehmende Mittelschicht gibt es auch eine größere Konkurrenz um die vorhandenen Ressourcen. Wenn wir die Produkte genauso weiter herstellen würden, wie wir das bisher gemacht haben, das kann gar nicht gut gehen mit 4 Milliarden neue Kunden in der Mittelschicht. Wie soll das dann funktionieren nach dem alten bestehenden Muster? Ich habe gelesen, es gibt eine Studie von der WWF, dass wenn der Lebensstil der Europäer und gar nicht der Amerikaner, nur von Europäern, wenn der Lebensstil von Europäern weltweit kopiert werden sollte, dann bräuchten wir eigentlich 2,6 Erden. Eine Erde reicht gar nicht aus. So viel ist der Ressourcenverbrauch. Und damit ist ganz klar, wir können nicht einfach so weitermachen mit Produkten wie bisher, wo nur einseitig der Gedanke im Vordergrund steht, zu sagen, wir wollen Gewinne machen, deswegen muss ein neues Produkt her und das Produkt muss noch mehr Features haben, sodass wir das noch teurer verkaufen können. Diese Logik funktioniert nicht mehr, leider nicht mehr. Und auf mittlere Sicht, da bin ich überzeugt von, das wird nicht gut gehen. Diese Strategie, durch neue Features, neue Kundenschichten zu gewinnen, beziehungsweise die alten Kunden zu einer Wiederkauf zu animieren, das wird nicht so gut gehen können. Dann das Thema Konsumskepsis habe ich schon erwähnt. Es gibt zunehmend viele Kunden, die darauf verzichten, ganz komplizierte Lösungen zu kaufen oder sich über Statussymbole zu definieren. Und das Thema alternde Gesellschaften. Die Produkte werden auf der einen Seite immer komplexer, immer komplizierter. Auf der anderen Seite gibt es eine Kundenschicht, die auch wohlhabend ist, gleichzeitig aber sich überfordert sieht, mit Produkten oder Produkte zu nutzen, die hunderte Features haben. Es gibt viele Leute, die sagen, ich will in meinem Handy eigentlich nur Funktionen haben, zu telefonieren, SMS schicken oder vielleicht mal ins Internet gehen, aber viel mehr will ich ja gar nicht. Und sie fühlen sich überfordert durch diese ganze Technologie und dann verprellt man eigentlich gewisse Schichten. Und vielleicht auf etwas anderes zurückzukommen, ich komme gerade zurück von Japan, war 4 Wochen da, um das Thema frugale Innovationen zu erforschen in dem Kontext von Japan. Das war sehr interessant. Wir haben von 2 Unternehmen gehört, dass die aus dem Baubereich, sie sagten, sie sehen noch eine wachsende Zukunft für sich für die weiteren 5 Jahre und dann sagen sie, es ist Schluss. Die Bevölkerungsanzahl nimmt kontinuierlich ab. Es gibt gar nicht so einen großen Bedarf oder eine große Nachfrage nach neuen Häusern. Insofern müssen wir fast schon zwingend ins Ausland oder dort nach Wachstum suchen. Das sind Trends, die uns beeinflussen werden. In den Schwellenländern können wir beobachten, es gibt eine wachsende Mittelschicht mit höherem verfügbarem Einkommen. Das heißt, auch von der anderen Seite kommt immer weiter die Nachfrage. Also ich würde fast schon sagen, es gibt 2 unterschiedliche Entwicklungen, die wir unter dem Begriff frugale Innovationen zusammenfassen. In Schwellenländern wird eigentlich ja der Konsum zunehmen, weil man sich ein besseres Produkt wünscht. In Industrienationen sehen wir eigentlich so mehr diesen Wunsch nach Bescheidenheit, nach etwas Simplizität, nach Vereinfachung. Und die treffen sich vielleicht irgendwo in der Mitte. Also wir brauchen Produkte, die diese Mittelschicht sich leisten kann. Das sind die ungesättigten Märkte. Das ist, wo Wachstum eigentlich auf Dauer noch zu haben ist. Dann gibt es eine zunehmende Innovationsfähigkeit, die wir beobachten können bei Unternehmen in Schwellenländern wie China, wie Indien. Es gibt Unternehmen in diesen Ländern, die auch dann natürlich nicht nur in ihrem jeweiligen Heimatland bleiben, sondern ins Ausland gehen im Zuge der Globalisierung. Und dann kommen sie mit ihren frugalen Produkten hierher und treffen auf Leute, die genau solche Produkte sich gewünscht haben. Wenn wir hier auch nicht Produkte entwickeln, die auf diese Bedürfnisse maßgeschneidert sind, dann besteht Gefahr, dass gewisse Kundenschichten auch tatsächlich abwandern. Das ist die eine Gefahr. Die andere ist natürlich auch, Unternehmen, die in einem Massenmarkt, in einem Volumenmarkt unterwegs sind, dadurch auch Gewinne generieren und weiter in Forschung und Entwicklung investieren können, ihre Innovationsfähigkeit weiter ausbauen. Insofern kann die klassische Kategorisierung, okay, die Firma aus China, die wird dann halt in dem Low-Cost-Bereich aktiv bleiben und wir sind nur in dem High-Price-Segment unterwegs, das geht auf Dauer auch nicht. Denn denken Sie mal auch an Samsung oder LG. Die waren auch früher mal irgendwo in dem unteren Segment unterwegs, sind aber dort nicht geblieben. Und sollten ja auch nicht bleiben, aus welchem Grund auch immer. Also warum sollten sie das auch machen? Natürlich wollen sie auch wachsen und das ist auch deren gutes Recht. Aber das heißt, die Strategie, die ich kann für Deutschland sprechen, aber ich nehme mal an, in Österreich ist das nicht viel anders, was deutsche Unternehmen vor allem Mittelständler gefallen sind, wo sie immer gesagt haben, wir wollen in dem High-Price-Segment unterwegs sein, High-Quality, High-Price-Segment, das bleibt so nicht bestehen. Auch in dem High-Price kann ein Samsung einem Apple Konkurrenz machen. Auch dort kann eine gewisse Frugalität stattfinden. Frugalität, und das ist auch eine der neueren Erkenntnisse auch für uns, die Frugalität lässt sich nicht einfach so definieren als ein statischer Punkt. Das ist kein statischer Punkt, sondern ein dynamischer Punkt. Das kann ja immer relativ zu einem Punkt sein. Man kann auch anstelle von Rolls-Royce ein BMW kaufen. Und deswegen wird jedes Unternehmen sich irgendwann mal überlegen müssen, gibt es eine vergleichbare Qualität zu deutlich niedrigeren Preisen, die mein Konkurrent anbieten könnte? Oder so eine bessere Konzentration auf gewisse Kernfeatures und immer noch bei einem sehr guten Image und bei einer sehr guten Qualität. Was mache ich dann? Das sind die Trends dort. Und die Implikationen sind, dass wir, ich nenne das AGE, also Affordable Green Excellence, zur Sicherung längerfristiger Wettbewerbsfähigkeit im Ausland und zu Hause. Wir werden Produkte suchen müssen, die bezahlbar sind und gleichzeitig auch den Umweltansprüchen gerecht werden. Denn das andere, wenn wir die Umwelt einfach vernachlässigen würden, das würde auch nicht funktionieren, denn zum Beispiel diese Lösungen von auf dem sogenannten Bottom of the Pyramid, was Einzelhändler wie Unilever, nicht Einzelhändler, sondern diese Haushaltsmittelhersteller wie Unilever gemacht haben, in Ländern wie Indien, wie Indonesien, kleinere Verpackungen verkaufen, Shampoos und so, alles Mögliche, so in kleinen Plastik-Sachets. Das kann auch aus umweltpolitischen Gründen oder Überlegungen überhaupt nicht funktionieren. Wie kann das gut gehen, wenn da Milliarden von Konsumenten tagtäglich ein kleines Sachet kaufen und dann für alles Mögliche. Das ist etwas, was nicht gehen kann. Deswegen müssen frugale Innovationen auch Hand in Hand gehen mit grünen Produkten, mit Umweltverträglichkeit. Und Frugality, entschuldigen Sie bitte die, aber ich finde es einfach sehr bezeichnend, wie der Konsum bisher gelaufen ist. Einfach konsumieren, was man finden kann. Und wir müssen zu einem Punkt kommen und es gibt Leute, die den Konsum hinterfragen, weil sie mit diesem Ansatz nicht einverstanden sind. Frugalität, und das ist vielleicht auch manchmal ein Missverständnis. Einige Leute denken bei frugalen Innovationen gleich an Low Cost und Low Quality, irgendwie für die Ärmsten, die Armen. Darum geht es gar nicht. Die Frugalität ist auch klassischerweise, wir haben das vergessen, auch in der Antike, in allen Religionen wurde Frugalität eigentlich als einen goldenen mittleren Weg angesehen. Es geht gar nicht darum, als wenn Frugalität etwas wäre, was nur die Armen sich anzueignen hätten. Und warum weniger mehr ist, einmal Konzentration auf das Wesentliche, das hilft. Und einmal gibt es Leute, die sagen, weniger Konsum, mehr Gewissen. Die habe ich nur als Zitat aus Spiegelwissen. So leben, dass wir uns und unsere Welt nicht kaputt machen. Dieses Ziel verfolgen Menschen auf unterschiedliche Weise als Konsumenten, Unternehmer, Aussteiger. Und merken, Verzicht kann reich machen. Also so ein gewisser Verzicht auf gewisse Sachen, auf gewisse unnötige Sachen, kann eigentlich auch eher zu Reichtum führen. Und wir sehen, diese kritischen Auseinandersetzungen haben in letzter Zeit auch Publikationen herausgebracht, wie hier die Kunst des stilvollen Verarmens, dass das gar nicht eher aus irgendeiner Not herausgeboren ist, sondern eher auch sogar ein Statement ist, ein Lebensstatement, dass man stilvoll eher arm sein will. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, diese Studie in Maschinenbau besser nicht mehr ganz so gut. Und hier eine der zentralen Aussagen, die deutschen Unternehmen, und ich bin überzeugt davon, dass das auch für Unternehmen hierzulande gilt, dürfen sich nicht in die Spitze der Technologiepyramide abdrängen lassen. Dort ist der Markt einfach viel zu klein. Und es gibt einen großen Wettbewerbsdruck. Die andere Unternehmen versuchen natürlich auch in diese kleine Nische reinzukommen, wo sie ihre Produkte verkaufen können. Man setzt sich irgendwie einem Druck, einem wahnsinnigen Wettbewerbsdruck aus, dass man irgendwann mal eigentlich zu einem Getriebenen will. Man lässt viele Marktsegmente links und rechts offen, wo die Konkurrenz diese Produkte dann kommoditisiert, Geschäfte macht und dann weiterzieht. Und man selber versucht, in einen Markt mit immer mehr Funktionen in einen Markt zu gehen, wo man vielleicht höhere Preise erzielen kann, aber wie lange das dann gut geht, das bleibt immer offen. Deswegen hier so good enough Konzepte, Produkte, die einfach gut genug sind, die sich darauf konzentrieren, was gebraucht wird, und genau das wird in bester Qualität geliefert, aber nur das. Hier will ich nur einen Punkt noch anmerken. In dem Gesundheitswesen werden wir auch hier in Europa nicht drum herum kommen können, als frugale Lösungen zu finden. Die Gesundheitskosten in einer alternden Gesellschaft, kann das auch mit dem normalen Ressourcenverbrauch gut gehen? Ist das so? Ich habe hier so eine Grafik vom Spiegel Wissen. Dort wurde ein Periodensystem des Verzichts, spaßeshalber, das ist nicht ernst gemeint, haben Sie auch extra erwähnt, entwickelt. Und hier steht, je weiter Sie nach unten kommen, sehen Sie, ob das schwieriger wird oder wenn Sie ganz oben sind, dürfte es einfacher sein. Und im Bereich hier, das ist Medien zum Beispiel. Und in Medien ganz schwierig zu zu verzichten wäre. Trash-TV zum Beispiel haben sie geschrieben. Also man könnte auf Trash-TV verzichten, aber das ist sehr schwierig. Und haben so eine Tabelle entwickelt, worauf man eigentlich verzichten könnte. Eher einfach oder eher schwer, aber zumindest verzichtbar. So, damit will ich eigentlich, habe ich ja bisher so mehr über das Thema weniger ist mehr geredet und ich komme dann damit auch zum Thema frugal. Und frugal, weil dieses Wort sehr vielen Leuten auch gar nicht mehr geläufig ist, was das bedeuten soll, habe ich aus Wörterbuch herausgesucht, was das bedeutet. Und ist auch sehr interessant, in der deutschen Sprache ist das Wort eigentlich eher negativ besetzt inzwischen. Und nur inzwischen. Bedeutungsübersicht in Bezug auf die Lebensweise, besonders in Bezug auf Essen und Trinken, bedeutet einfach, bescheiden, nicht üppig. Und Beispiele sind ein frugales Mahl oder frugal Leben, Essen. Synonyme, manchmal wird gesagt, so, ja, so anspruchslos, ärmlich, armselig. Aber das zeigt schon, was passiert ist. In der Zeit nach dem Krieg ist ein Ansatz, ein Paradigma aufgebaut worden, dass der Konsum besser wäre, dass Einfachheit, Bescheidenheit gar nicht so gut ist. Alleine das Wort simpel hat eine negative Konnotation. Aber es gibt Länder, wo sie dann, ich habe jetzt experimental bei Japan Leute gefragt, wie würden sie das wahrnehmen, wenn ich sage, jemand ist simpel? Und sie fanden das sehr gut. Also simpel ist eigentlich etwas, was man respektieren sollte. Jemand, der bescheiden ist, das ist eine positive Tugend in gewissen Kulturen. In Indien, wenn Sie sagen, so, Sie können ja lesen, Mahatma Gandhi was a very simple man. Und damit ist was Positives gemeint. Aber in unserem Denken, in unserer Anstrebung ist mittlerweile Bescheidenheit etwas eher, wo etwas anscheinend vermeintlich fehlt. Im Englischen sieht das aber schon so ein bisschen besser aus. Economical in use, also es geht schon um die Ressourceneffizienz, wie Sie sehen können, dass man unnötige Verschwendung vermeidet. Und das ist damit auch gemeint. Alles, was nicht unbedingt sein soll, soll auch vermieden werden. Wir definieren damit frugale Innovationen so als neue Produkte oder auch Dienstleistungen, die den Einsatz von materiellen und finanziellen Ressourcen im kompletten Produktlebenszyklus von der Entwicklung und Produktion bis hin zur Nutzung und Entsorgung zu minimieren suchen. Wichtig ist hier damit auch, dass wir die Nutzungskosten senken oder Besitzkosten, weil denken Sie dann ansonsten vielleicht gleich an Canon oder Epson, die ihre Drucker verkaufen. Der Drucker kann günstig sein, aber wenn Sie nachher die Patrone kaufen, dann müssen Sie richtig zahlen. Das wäre dann nicht so ein frugaler Ansatz. Genau deswegen geht es darum, dass wir die Besitzkosten, aber auch die Nutzungskosten minimieren und nicht nur den Anschaffungspreis. Und bei gleichzeitiger Gewährleistung akzeptabler Sicherheits- und Qualitätsstandard beim Verwender substanziell reduzieren. Wir sagen immer so mindestens um die 30%, aber es gibt Studien, die gewisse Produkte untersucht haben und dann gab es im Extremfall Kostensenkung um bis zu 97%. Das sind so diese enorme Disruptionen, die dann zustande kommen bei frugalen Innovationen. Und ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten vor 2 Jahren ein Symposium bei uns und ein großes deutsches Unternehmen, ich nenne keinen Namen, die hatten uns erzählt, so ein Anlagebauer. Und das haben sie auf dem Symposium erzählt, bei 40 Personen. Die bauen große Anlagen, die also irgendwo zwischen 400 Millionen und 800 Millionen kosten, bekommen in letzter Zeit Konkurrenz von chinesischen Unternehmen, die kleinere Produkte bauen, die nicht 50 Jahre halten, sondern 10 Jahre. Aber in 10 Jahren kann man ja wieder was Neues kaufen und die kann man auch für 50 Millionen haben. Und dann hat das deutsche Unternehmen große Schwierigkeiten gehabt und haben angefangen, so den frugalen Ansatz anzuwenden. Erst einmal sich nur anzuschauen, was können wir oder wo können wir, wie können wir unser Produkt entschlanken. Und dabei haben sie gesagt, nur durch das Eliminieren von nicht nötigen Funktionen, also die einfach nur irgendwie dazu gekommen sind, weil ein Ingenieur gesagt hat, ach, das macht doch Sinn oder das könnten wir auch machen, sieht gut aus, könnte man die Kosten um 40% senken. Da ist nichts anderes gemacht worden, es ist nicht so, als wenn man bei benötigten Funktionalitäten etwas weggekippt hätte. Nur was man nicht braucht, wo man nicht mal wusste, warum wir das jetzt angefangen haben zu machen, konnte man den Preis um 40% senken. Oder ein anderes Beispiel. Wir waren vor ein paar Monaten bei einem Landmaschinenhersteller und haben einen Mähdrescher gesehen. Der könnte einen Anhänger ausfüllen innerhalb von 60 bis 90 Sekunden. 520 PS. Dann habe ich gefragt, wer braucht eigentlich sowas? Also wer nutzt diesen Mähdrescher oder diese Funktionalität? Weil ich hatte eigentlich mir nicht vorstellen können, dass jemand innerhalb von 60 bis 90 Sekunden einen neuen Anhänger dorthin karren kann. Und der Marketingvorstand hat gesagt, kein Mensch. Das braucht niemand. Es ist einfach nur, die Jungs hatten eine neue Idee und das könnte unsere Maschine auch machen. Das haben sie gemacht. Und es gibt Bauern, die das bisher auch kaufen, sagen, ach toll, das kann der auch. Aber die Funktionalität braucht eigentlich niemand. Auch wenn das Endprodukt dadurch, keine Ahnung, 30.000 teurer will. Insofern ist der Ansatz frugaler Innovationen eigentlich, so sehe ich das, sehr passioniert, was die Rationalität anbetrifft. Passioniert, emotional für die Rationalität. Und wie? Zeige ich mal hier so, anhand eines Beispiels von dem Hause Tata Motors. Tata Motors hat nicht nur das billigste Auto der Welt, den Tata Nano, entwickelt, sondern auch schon viel früher. Ende der 90er Jahre hatten sie ein Auto entwickelt namens den Tata Indica. Und den verkaufen sie eigentlich auch im Ausland. Und hier ist eine Reklame, die sie in einer Zeitung in Südafrika eingeschaltet haben. Und hier ist das Auto. Sie sehen, welche Funktionen das Auto hat und was es nicht hat. Damit Sie das besser lesen können, ja, hier gesondert aufgeführt. Ja, Power Steering, ABS, Brakes, Tinted Windows, was es nicht hat, Promotional Girls with Balloons und ein Jacuzzi und wahrscheinlich das wichtigste, Rain-Sensitive Wipers in Südafrika. Braucht man nicht, kann man ja auch, wenn es mal regnet, kann man einen Knopf drücken und dann geht es auch. Und wenn das den Kaufpreis um, keine Ahnung, $50 senken kann, dann ist das ja auch gut so. Und darum geht es, also die Funktionalitäten tatsächlich hinterfragen, braucht der Kunde das? Man kann ja immer noch ein zweites Modell anbieten und kann sagen, wenn du das unbedingt haben willst, kannst du haben, aber wir haben modulare Lösungen. Und es gibt auch, also mittlerweile gibt es auch gewisse Trends, ich gehe nicht mehr darauf ein, weil ich glaube, die Zeit läuft. Aber Sie sehen hier auch ein Beispiel aus Österreich. Das Beispiel hatte ich letztes Jahr mal kennengelernt. Komoothaus, wo man solche Module zusammenbringt und ein Haus, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden bauen kann. So Holzbau. Oder auch hier, dass man sich tatsächlich überlegt, dass der Kunde im öffentlichen Nahverkehr nur dafür zahlt, was er tatsächlich auch benutzt. Wir, also auch in Hamburg, haben wir Tarife, die nach Tarifzonen organisiert sind. Und wenn Sie dann manchmal nur von einer Station zu der nächsten fahren, sind die in die andere Tarifzone und müssen mehr zahlen. Und das hindert manchmal Kunden davon, dass die überhaupt das Angebot annehmen. Empathie, also so solche Sachen, immer so sich in die Schuhe des Kunden hineinversetzen und denken, braucht er das, kann er das, nutzt es ihm was. Aber es gibt durchaus Beispiele, frugale Innovationen sind nicht nur Produktinnovationen, das sind auch Dienstleistungsinnovationen, das sind auch Verwaltungsinnovationen. In jedem Bereich ist die Frugalität auch denkbar. Und was frugale Innovationen in meinem Verständnis nicht sind, sind solche Lösungen, anstelle eine Brücke zu bauen, ein LKW so einen Fluss überqueren zu lassen. Darum geht es uns nicht. Also natürlich bei sehr guter Standards, bei der Sicherstellung sehr guter Qualität, aber fokussiert auf gewisse Funktionen. Zusammenfassung. Ich würde sagen, Frugalität wird sowohl auf unternehmerischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene gebraucht. Das ist notwendig in der Wirtschaft zur Sicherstellung längerfristiger Wettbewerbsfähigkeit, sowohl im Ausland als auch zu Hause. Und auch für die Gesellschaft, weil wir mit dem Ressourcenverbrauch so nicht weitermachen können wie bisher. Der geplante Verschleiß, den Produkte absichtlich kaputt gehen lassen, von Anfang an so zu konzipieren, dass das Produkt nach 2 Jahren, nach 1 Jahr oder wie auch immer, nach Ablauf der Garantiezeit einfach aufhört zu arbeiten, das ist Verschwendung von Ressourcen. Und vielleicht am Ende, weil das war ja auch in der Ankündigung drin, Autos für Indien und Handy für Oma, war so ein bisschen aus dem FAZ-Artikel oder an die angelehnt. Ich habe das jetzt nochmal hier mitgebracht, weil auch hier, also das war ein sehr, sehr positiver Artikel. Also die haben ja auch eine sehr gut recherchierte Arbeit geleistet, aber trotzdem, hier steht, nicht das Beste vom Besten. So, okay, so man braucht etwas und dann, das ist eigentlich nicht das Beste, aber der Kunde will es so und dann machen wir das. Das sehe ich aber nicht so, weil es geht darum, in meiner Meinung ist das Beste immer das, wenn man das erreicht, was gebraucht wurde. Warum sollte man mehr Ressourcen für etwas verschwenden, die nicht gebraucht werden? Darf natürlich die beste Lösung entwickeln. Es geht ja nicht darum, dass man anfängt, alles nur billig zu machen. Aber immer das Augenmaß behalten, immer im Blick behalten, was wird gebraucht, was will der Kunde, was braucht der Kunde und was muss das Produkt können, sodass es immer vertretbar bleibt. Gut, vielen Dank von meiner Seite. Ich hoffe, es war interessant für Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Tiwari, für die spannenden Ausführungen. Ein neuer Zugang zur Innovation, den wir uns heute genähert haben, sind Produkte teilweise zu innovativ, mit zu vielen Funktionen, ganz spannend. Ist auf der einen Seite natürlich Chancen für den Standort, für viele Betriebe, auf der anderen Seite natürlich auch Risiken, auch wegen neuer Konkurrenz teilweise auch. Sehr interessant. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Sie würden gerne mit der einen oder anderen Frage, Anregung, gerne auch wieder nach Hause gehen. Drum, es gibt jetzt die Gelegenheit für Fragen und ich darf das Mikrofon gleich an das Publikum weitergeben. Gibt es Fragen oder Anregungen zum Vortrag?
Herr Tiwari, welche Innovationsmethoden im Hinblick auf frugale Innovation empfehlen Sie? Gibt es da spezielle Innovationsmethoden, die Sie sagen, besser geeignet sind für die frugale Innovation?
Die Forschung ist ja noch ein bisschen am Anfang des Phänomens. Insofern haben wir noch nicht ausgereifte Toolkits, aber auf jeden Fall Target Costing, Value Engineering, das kommt zu Einsatz. Dass man aber nicht nur Target Costing in klassischer Form nutzt, sondern Target Price. Wenn Sie erfolgreiche Produkte sich anschauen, dann ging es fast immer so, dass man von Anfang an wusste, unser Produkt darf den Endpreis nicht überschreiten. Und erst dann hat man mit der Entwicklung angefangen. Und das andere, was immer wieder zu Einsatz kommt, das sind auch Produktanalogien auch aus anderen Industrien lernen. Sehen, welche erfolgreiche Technologien dort sind, die eventuell bei uns eingesetzt werden könnten, sodass wir auf jeden Fall auf das nicht das Not Invented Here Syndrom, nicht hier erfunden Syndrom verzichten müssten.
Sehen Sie Open Innovation als ein Tool, das speziell für die Fugali Innovation denkbar wäre?
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, sogar einfach sogar unverzichtbar. Wir haben auch, wir reden immer wieder in unserer Forschung von Open Global Innovation Networks. Also solche frugale Lösungen kommen in aller Regel in offenen Innovationsnetzwerken zustande, weil man auch die Kosten senken muss und dabei auch auf Technologien zurückgreifen muss, die gewisse Qualitätsstandards auch erfüllen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, danke.
Sie haben in Ihrem Vortrag beim Schlusspunkt davon gesprochen, dass es um den perfect amount of something geht und nicht lack of something. Auf der anderen Seite sind die Beispiele immer an ein Referenzprodukt gekoppelt, das dann über die frugale Innovation reduziert wird, um auf diese, also das ist ja die Innovation, ein bestehendes Produkt so zu reduzieren, dass ich dann ein minimiertes Produkt habe, das genau die Bedürfnisse erfüllt. Mhm. Meine Frage ist jetzt, wenn man von der anderen Seite kommt und in neue Produktkategorien geht, wie würde da die Herangehensweise aussehen, um ohne ein bestehendes Referenzprodukt zu diesem zu der frugalen Innovation zu kommen?
Ja, also es gibt, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Wir sehen Beispiele sowohl als auch. Wir haben natürlich in vielen Fällen ein Produkt und das dient als Referenzpunkt. Aber es gibt auf jeden Fall auch Lösungen, die ganz neu konzipiert worden sind, die vorher so nicht existiert haben. Es gibt viele radikale Innovationen. Wenn Sie so wollen, gibt es ja natürlich immer wieder irgendetwas, was so existiert hat. Aber ich glaube, wenn Sie, es gibt verschiedenste Lösungen. Wenn gerade die Firma Procter & Gamble und Unilever haben viele Produkte in Indien entwickelt, die vorher so es so nicht gegeben hat. Und was sie gemacht haben, da ist manchmal sogar der Vorstand nach Indien gegangen und die haben sich eingemietet in gewissen Familien und haben versucht, in Indien eine Woche bei einer Familie zu leben, so bei unterschiedlichen Familien, und zu beobachten, welche Abläufe gibt es dort. Was wird hier gebraucht? Was fehlt hier, wo wir etwas anbieten könnten? Und dann sind Lösungen entstanden, die es so vorher nicht gegeben hat. Und es gibt zum Beispiel ein Kühlgerät. Natürlich könnte man sagen, es gibt irgendwo auch einen Kühlschrank. Aber das ist kein Kühlschrank, es ist ein Kühlungsgerät. Man hat festgestellt, in vielen Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen gibt es das Problem, dass sie viele Lebensmittel wegwerfen müssen, weil sie die gar nicht kühlen könnten. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht Strom. Und sie haben nicht mal genug Platz. Und dann ist ein Kühlungsgerät entstanden, das ohne Strom mit Batterie funktionieren kann. Also es gibt schon solche Lösungen, aber da muss man ein bisschen weiter suchen. Aber es gibt, ich glaube, bei frugalen Innovationen müssen Sie in aller Regel mit einem Clean Slate Approach anfangen. Sie sollten da gar nicht an ein bestehendes Produkt denken. Erst einmal ermitteln, was der Kunde braucht. Und dann erst in einem zweiten Schritt können Sie sehen, was existiert bereits und was kann ich davon vielleicht noch nutzen. Geht das in die Richtung? Ja. Danke.
Sie arbeiten auch da in dem Beraterkreis, das im Ministerium, im Deutschen Ministerium für Bildung und Forschung. Wie darf man sich das vorstellen? Was wird dort erarbeitet? gibt es da auch nachher Kooperationen mit deutschen Unternehmen, die in Märkte herangeführt werden, wo Frugale Innovation relevant ist?
Also in diesem Rahmen nicht, dass diese Zusammenarbeit findet statt im Rahmen eines Programms, das heißt Innovations- und Technikanalyse und ITER, kurz ITER. Und in ITER geht es eigentlich darum, mittelfristige Trends zu entwickeln oder zu verstehen, zu ermitteln. Und hier arbeitet man zwar auch mit Unternehmen zusammen, um die Trends zu ermitteln und die Implikationen zu erfassen, aber es geht nicht konkret um die Entwicklung eines gewissen Produktes und bei der Markteinführung zu helfen. Mhm. Also das hat mir also, kurz vielleicht, um die gesellschaftspolitische Relevanz zu erkennen, ob Handlungsbedarf besteht seitens der Regierung, seitens des Staates. Da geht es also mehr darum.
Mhm. Bitte schön, erste Reihe. Ich habe mein Mikrofon.
Ein sehr starker Treiber im Sinne von immer mehr Features ist ja auch der Sicherheitsaspekt. Das heißt, unsere Produkte müssen immer sicherer werden. Das heißt, so sicher wie möglich. Und Sie haben jetzt da irgendwo in einer Folie ja von akzeptabler Sicherheit gesprochen.
Ja.
Und die ständige Entwicklung von Normen, Vorschriften und so weiter, zumindest in der westlichen Welt, spricht dem ja entgegen. Was denken Sie dazu?
Ja, ein hochinteressanter Punkt, aber Sie wissen, manchmal kann man es auch übertreiben mit der Sicherheit. Ich kenne von einem Projekt bei Airbus, wo man tatsächlich sogar versucht hat zu verstehen, wie kann man die Sicherheit so ein bisschen reduzieren, weil das Produkt so sicher wird, dass der Grenznutzen zwar gar nicht mehr so eher negativ ist, aber die Kosten steigen. Und ich weiß von anderen Unternehmen, dass die Normsetzung eher als ein Wettbewerbsprodukt oder Wettbewerbsstrategie verwendet wird, dass man Lobbyarbeit betreibt, sodass die Norms immer weiterentwickelt werden und die Konkurrenz ein bisschen hinterher hängt. Natürlich, also bei akzeptablen Qualitätsstandards geht es darum, alles, was notwendig ist, muss ja auch gemacht werden. Aber ob man damit irgendwann mal auch übertreibt, das sollte man immer wieder prüfen. Ja, muss gar nicht so oder so. Ja.
Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die inspirierende Präsentation. Für mich stellt sich die Frage, gibt es die frugale Innovation auch im Dienstleistungsbereich?
Ja, sogar viele. Und das sind eigentlich sogar noch mehr als im Produktbereich. Das sind einfach nur die bekannteren Beispiele. Ein kurzes Beispiel. Ich habe das Beispiel gerade jetzt letzte Woche kennengelernt in Japan. Deswegen bin ich auch so euphorisch, was das Thema angeht. Wenn Sie in Japan sind, haben Sie vielleicht gesehen, es gibt so ein großes Riesenangebot für Mittagstisch. Kostet so zwischen 800 bis 900 Yen. Und es gibt ein Unternehmen, Tagamoya, glaube ich, das bietet Mittagstisch, was ins Büro geliefert wird für 500 Yen. Bei sehr, sehr guter Qualität. Und was sie machen, und das ist jetzt die Frugalität, was sie machen, das ist ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Man kann bis zu 10 Uhr morgens immer noch die Bestellung abgeben und dann wird um 12 Uhr geliefert. Das ist alles hoch auf Effizienz getrimmt. Aus Erfahrungswerten wissen Sie, wie viel wird auf jeden Fall bestellt. Die Mindestmenge, die wird schon vorbereitet. Es gibt nur eine Menü, also man kann nicht großartig auswählen, insofern hohe Effizienz, Volumengeschäft. Dann gibt es für Sie quasi keine Kosten zum Lagern, weil alles, was da frisch vorbereitet wird, gleich in die Autos transportiert wird. Und Sie gehen schon vor 12 Uhr dann in die unterschiedlichen Stadtteile. Sie sind alle vernetzt miteinander über mobile Apps. Und dann können Sie kurzfristig abgleichen, wer wie viele Bestellungen eigentlich zu liefern hat. Und dann können sich die zwei Autos, die zwei Fahrer unterwegs treffen und dann das wieder umdisponieren. Dann wird die Bento-Box nochmal zurückgesammelt. Jede Box wird geöffnet, wird kontrolliert, was wurde nicht gegessen, sodass die Menü nochmal verbessert wird, was die Kunden mögen und was man nicht mag. Insofern ist ein kontinuierlicher Prozess und das Produkt ist einfach fast 30% günstiger als, sogar noch mehr, 60% günstiger als ein normaler Mittagstisch. Hightech-Dienstleistung, ja.
Gibt es noch weitere Fragen, Anregungen?
Wir haben jetzt sehr viel über das Phänomen beschreibend gehört. Was mich interessieren würde, ist, gibt es ein Messsystem, eine Klassifizierung und vor allem, an was für Kriterien werde ich aufgehängt? Also Orientierungssystem für einen Kunden zum Beispiel, ist ein Unternehmen frugal oder ist ein Produkt nach frugalen Kriterien produziert worden und an was für Kriterien wird sich das Messsystem orientieren?
Mhm. Das haben wir gemacht. Da besteht allerdings noch ein bisschen Bedarf an Anpassung für die Industriewelt. Wir haben einen Katalog für frugale Innovationen, der trifft allerdings mehr auf Schwellenländer zu. Da geht es einmal natürlich um eine starke Senkung von Preis und von Besitzkosten und Nutzungskosten. Das Thema Robustheit ist sehr wichtig, denn wenn Sie frugale Innovationen in Ländern verkaufen wie Indien, dann müssen Sie damit rechnen, dass das Produkt mit sehr viel Staub klarkommen muss, dass das Produkt auch mit Stromausfällen klarkommen muss, dass das Produkt auch mit Usern zu tun hat, die ein ähnliches Produkt vielleicht vorher nie gesehen haben, nie benutzt haben. Insofern muss die intuitive Bedienbarkeit gegeben sein. Und vieles davon lässt sich selbstverständlich auch übertragen auf frugale Innovationen in Europa oder in Industrienationen. Aber das Thema Robustheit hätte vielleicht einen anderen Stellenwert dann. Daran muss man noch arbeiten, aber das sind im Prinzip so Kriterien. Value Proposition, dass einem nicht passiert, was Tata passiert ist mit dem Tata Nano. Der Tata Nano ist und war kein schlechtes Produkt. Eigentlich war das eine Verbesserung gegenüber dem damals existierenden Konkurrenzprodukt. Aber das wurde verkauft als das billigste Auto der Welt und kein Mensch wollte das billigste Auto der Welt kaufen. Insofern muss sichergestellt werden, dass es nicht als billig verkauft wird, sondern tatsächlich als erschwingliche Exzellenz.
Also das Thema kommt vor allem aus den Schwellenländern, wird aber sicherlich auch noch mehr Einzug bei uns halten, in Industrieländern. Gibt es noch weitere Fragen oder Anregungen? Ansonsten würde ich jetzt einmal einen Punkt machen. Sie stehen anschließend auch noch zur Verfügung, falls es persönliche, also nicht persönliche, aber bilaterale Fragen oder etwas gibt. Ich darf mich noch einmal im Namen der Veranstalter ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind, für den interessanten Input und viele Gedankengänge, die sich sicher bei vielen ausgelöst haben. Herzlichen Dank fürs Kommen noch einmal.
Danke. Ich danke auch. War mir auch eine große Freude. Vielen Dank. Danke.
Und wir freuen uns, wenn wir Sie bei der nächsten 41. Innovation Night wieder begrüßen dürfen, laden jetzt noch zu einem Buffet und Getränken ein, all you can eat, um noch einmal das zu verwenden, was wir gesehen haben. AWC ist auch auf der linken Seite. Wünsche einen schönen Abend.